Literaturtalk on Air, Ausgabe 5. Ihr hört den Störfleck auf Radio Störfunk. Mein Name ist Carola Theissen und ich bin Host dieser Sendung.
Literaturtalk on Air. Ein Radioprojekt im FSJ Kultur bei Radio Störfunk.
Literaturtalk on Air bringt Literaturkreise in lockerer Runde ins Radio. Anmelden könnt ihr euch sowohl als Einzelperson sowie auch als Gruppe. Gemeinsam sprechen wir hier über Literatur, die ihr mitbringt. Worum geht es? Was wissen wir über die Autorin? Hat die Geschichte einen guten Spannungsbogen und interessante Charaktere? All das sind Fragen, die hier Raum finden. Wenn ihr Interesse habt, euch bei Literaturtalk on Air auf Radio Störfunk über euer Lieblingsbuch auszutauschen, dann schreibt gerne eine Mail an mittagsmagazin@störfunk.de. Heute freue ich mich, meine gute Freundin Marleen in dieser Sendung begrüßen zu dürfen. Hallo Marleen.
Hallo.
Du hast mir ja schon vor ein paar Monaten ein Buch empfohlen, über das wir heute sprechen wollen.
Das ist das Buch Ministerium der Träume von Hengame Jacobi Farah. Buch über Trauer und über ganz viele Momente eigentlich, über Queersein, über Migrationshintergrund haben, über rechts und links, wie das alles zusammenspielen kann, ja, während einem Trauerfall.
Ja, ich war auf jeden Fall auch sehr von der Geschichte beeindruckt und deshalb sprechen wir heute auch ja darüber. Ich freue mich schon, im Detail mit dir zu quatschen. Bevor wir so richtig einsteigen, klären wir nochmal, wer wir sind und was uns hierher zum Störfleck bringt. Nach deinem ersten Musikwunsch, Marleen, Slow Mover von Angie McMahon. Ihr hört den Störfleck auf Radio Störfunk mit einer neuen Ausgabe von Literaturtalk on Air. Mein Name ist Carola und mir virtuell gegenüber sitzt Marleen. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin Marleen, ich bin 21 Jahre alt und ich kenne Carola seit der Schule. Und seit immer tauschen wir uns irgendwie über Bücher aus. Und genau, heute darf ich zum ersten Mal zu Gast sein, hier bei dem Störfleck für den Literaturtalk. Da freue ich mich mega drüber. Ja, aktuell studiere ich in Hildesheim, deswegen sitzen wir uns virtuell gegenüber, Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis im Hauptfach Bildende Kunst. Also ich habe eigentlich gar nicht mehr also viel mit Literatur zu tun, außer dass ich halt ganz, ganz viel lese, sehr gerne. Genau, deswegen freue ich mich, heute hier zu sein.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch voll, mit dir heute die Sendung zu machen. Was liest du denn so alles? Also einfach querbeet oder ein bestimmtes Genre?
Ich glaube, so ein bestimmtes Genre ist es jetzt nicht mehr. Ich lese irgendwie sehr gerne Romane, also ich lese in der Uni sehr viel Theoretisches und dann finde ich so zum Ausgleich immer richtig wichtig, irgendwie so Romane zu lesen. Und eigentlich lese ich da so ja ganz Verschiedenes. Also hauptsächlich gerade keine Krimis und Thriller, weil ich das gerade nicht mehr kann. Irgendwie brauche ich gerade immer so nicht gute Laune Bücher, aber es darf auch nicht zu krass da drin passieren. Ich habe jetzt in letzter Zeit voll viel von Patti Smith gelesen. Sie ist eine Künstlerin, Schriftstellerin, Musikerin aus den USA. Und die hat so Autobiografien geschrieben, die ich mega inspirierend fand, vor allem den ersten Band. Und den habe ich jetzt gerade wieder gelesen erst und jetzt auch den zweiten. Und ja, sonst davor habe ich so Romane gelesen, die so aktuell so rauskommen.
Ja, ich kann das voll gut verstehen mit den Gute-Laune-Büchern, dass man die so ein bisschen zum Ausgleich braucht und sich da was Schönes geben will. Andererseits geht es mir im Moment auch so, dass ich mich manchmal gar nicht so auf eine richtige Handlung konzentrieren kann, sondern dass ich ganz gerne mal Sachbücher lese, wo man einfach nicht so einen Handlungsstrang hat, den man die ganze Zeit verfolgen muss, sondern sich einfach ein paar Fakten aufnimmt. Und ja, so ganz belanglose Bücher kann ich irgendwie auch gar nicht lesen. Ich will einen Thriller nicht als belanglos bezeichnen, aber ich finde es wichtig, dass man dabei auch immer so was lernt, ja, und neue Perspektiven irgendwie sieht.
Ja, spannend.
Und ja,
glaube, ich finde so Perspektiven finde ich schon auch wichtig, so neu, aber ich brauche gerade auch manchmal so einen Handlungsstrang irgendwie, dass ich dabei bleibe, weil ja, so Sachbücher sind manchmal, also ich lese die schon auch gerne, aber da brauche ich den ewig und manchmal finde ich es auch schön, einfach so ein Buch ganz, ganz schnell durchzulesen und so von einem Handlungsstrang vielleicht auch gefangen zu sein, so, oder nicht gefangen, gefesselt oder irgendwie so, der mich dann so mitreißt, das finde ich irgendwie auch voll schön.
Ja, ab und zu habe ich das auch, aber da muss ich mich im Moment so ein bisschen drauf einlassen. Ja, und außerhalb von den Büchern liest du ja auch ganz viel. Du hast jetzt schon gesagt, in der Uni gibt es auch bestimmte Magazine, die du abonniert hast, oder irgendwie Zeitungen, Zeitschriften.
Ja, ich habe zwei Magazine. Einmal den Fluter von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und dann habe ich noch das Missy-Magazin abonniert. Das Missy-Magazin, das ist ein Magazin für Popkultur und Feminismus. Und ich mag es richtig gerne, weil, also wie du sagst, so man, das ist so auch voll wichtig, dass man mal neue Perspektiven kriegt. Und ich finde, da sind ganz oft so spannende Kolumnen und Dossiers, wo ich irgendwie richtig viel Neues lerne und neue Perspektiven kennenlernen, mit denen ich mich auseinandersetzen kann. Und die haben auch immer sehr tolle Buchempfehlungen drin. Da bin ich unter anderem auch auf das Buch von Hengami gekommen. Und ja, das lese ich immer richtig, richtig gerne.
Ja, und ich bin durch dich auf das Buch Ministerium der Träume von Hengami gekommen und bin dir da auch sehr dankbar, weil das auch mal wieder ein Roman war nach längerer Zeit, den ich dann wirklich durchgehend gelesen habe. Wir wollen auch heute in der Sendung da ausführlich drüber sprechen. Vielleicht noch mal kurz zu mir. Warum bin ich hier? Warum hoste ich diese Sendung? Wir, Marlene und ich, wir haben uns in der Schule kennengelernt und da schon viel über Bücher geredet. Und nach unserer gemeinsamen Schulzeit bin ich dann hier zu Radio Störfunk gekommen, um ein FSJ zu machen. Das ist jetzt schon 3 Jahre her, dass ich angefangen habe. Und mittlerweile studiere ich Sprachwissenschaft des Deutschen im Nebenfach und Medienkulturwissenschaft im Hauptfach an der Uni Freiburg. Auch die Person, die das Buch, über das wir heute sprechen, geschrieben hat, hat in Freiburg Medienkulturwissenschaft studiert. Ich habe es zwar erst im Nachhinein realisiert, aber finde es deshalb umso cooler. Ministerium der Träume heißt es und es ist der erste Roman von Hengami Jacobi Farah. Aus dem Nichts aufgetaucht ist Hengami allerdings auch nicht. Wir sprechen gleich über ihre früheren Veröffentlichungen und Debatten darum. Und dazwischen gibt es noch ein bisschen Musik, und zwar Patti Smith. Davon hatten wir es gerade auch schon. Because the Night.
Love is a banquet on which we feed.
Ihr hört Literaturtalk on Air auf dem Störfleck und wir sprechen heute über den Roman Ministerium der Träume von Hengami Jacobi Farah. Hengami identifiziert sich als nicht-binär und nutzt die Pronomen they, them und eben den Namen. Ich gebe mir sehr Mühe, nicht zu misgendern, auch wenn es mir gerade schon passiert ist. Danke für den Hinweis, Marlene. Misgendern heißt so viel wie falsche Pronomen zu nutzen, also Pronomen, mit der sich die Person nicht identifiziert. Und ich bitte jetzt schon um Verzeihung, dass es mir schon einmal passiert ist und falls es mir auch weiterhin nicht immer gelingen wird. Hengami ist, wie gesagt, nicht ganz unbekannt in der deutschen Literatur, auch wenn der Debütroman jetzt in diesem Jahr herauskam. Woher kennst du denn Hengami, Marlene?
Also ich kenne Hengami über Hengamis Kolumne oder also generell arbeitet Hengami in der Redaktion von dem Missy-Magazin, das ich ja auch abonniert habe. Und dadurch habe ich schon einiges von Hengami gelesen und verfolge auch Hengamis Instagram und genau, kenne darüber so ein bisschen so das Schaffen. Hab dann halt vor allem über diese Taz-Kolumne dann nochmal viel mehr irgendwie einen Fokus drauf gelegt, was Hengami macht. Darüber kamst ja auch du auf Hengami.
Genau, diese Taz-Kolumne steht jetzt schon hier so im Raum. Habibitus heißt sie. Und im Sommer 2020 hatte Hengame da einen Artikel mit dem Namen All Cops are berufsunfähig. Das war im Zusammenhang mit der Black Lives Matter Bewegung und Rassismus in der Polizei, auch hier in Deutschland, was sie kritisiert hat, aber eben in einer Kolumne, wo das ja auch ganz klar ist, dass es ein Meinungsbeitrag ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir beide da am See saßen und darüber gesprochen haben, wie das jetzt so in Deutschland aufgenommen wird. Also der Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte ja auch überlegt, diesen Artikel und eben Hengame anzuzeigen, was wir da sehr irgendwie überzogen fanden, weil ja, als Staatsminister, als Bundesminister, Entschuldigung, könnte man eigentlich über eine Kolumne in der Taz drüber stehen.
Ja, total. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, aber jetzt, wo du es erzählst, weiß ich auch wieder, wie wir da saßen.
Ja.
Ja.
Du hast schon gesagt, du liest die Artikel von Hengame auch in der Missy. Was sind denn da so Themen, die da behandelt werden?
Hengame schreibt, glaube ich, ganz verschiedene Dinge. Also ich kenne Interviews, Titelstories, die Hengame mit betreut und schreibt und ja, hat aber auch Kolumnen. Es gibt immer so, ich glaube, die Redaktion wechselt sich da ab. So irgendwie der größte Kauf-Sale oder eine Zusammenstellung von Dingen, die man unbedingt jetzt braucht für diesen Monat, diesen Sommer, diese Jahreszeit, wie auch immer. Und genau, also ich glaube, Hengame schreibt da ganz Verschiedenes und genau wie du sagst, auch sehr aktuelle Beiträge auch.
Ich habe auch schon mal einen Artikel von Hengame gelesen. Und zwar ging es da um das TV-Format. Ich glaube, es kommt auf RTL. Ich bin mir nicht ganz sicher. Princess Charming, eine Art lesbischer Bachelor, in dem eben Frauen und auch nicht-binäre Personen sich kennenlernen, um die große Liebe zu finden. Und da war eben auch eine Person dabei, die sich als nicht-binär identifiziert, Gia hieß sie, und in ihrer Kolumne hat Hengame dann eben darüber geschrieben, dass auch in der Sendung Gia ständig misgendert wird oder wenn eben über die gesamten Personen, die an der Sendung teilnehmen, gesagt wird, die Frauen, die Ladies, oder wenn auch darüber gesprochen wurde, über sexuelle Vorlieben und Geschlechtsteile, dass dann eben nicht-binäre oder auch Interpersonen davon ausgeschlossen sein könnten, obwohl es sich ja auch da um lesbische Liebe handelt und die Teil des Formats Princess Charming sein können. Ja, und bevor wir jetzt ins Buch einsteigen, steigen wir genauso ein, wie auch dort eingestiegen wird, und zwar gibt es am Anfang von jedem Teil, es wird zwar nicht als Teile bezeichnet, aber eben durch diese Liedausschnitte ein bisschen abgegrenzt, ein Zitat aus einem Lied, und am Anfang ist es Prince mit If I Was Your Girlfriend. If I Was Your Girlfriend von Prince, der Einstieg in das Buch Ministerium der Träume. Darüber sprechen wir heute bei Literaturtalk on Air. Mit mir hier in der Sendung ist Marlene, eine gute Freundin von mir. Du hast mir ja das Buch empfohlen. Was hat dir daran so gut gefallen? Was hat dich dazu gebracht, das mir zu empfehlen?
Ich glaube, erstmal war es das, was mich so komplett mitgerissen hat einfach. Also ich war so, ich habe das seit, also das war das, es ist wirklich das erste Buch seit langem, das ich mal wieder komplett an einem Tag gelesen habe. Und es ist auch kein kurzes Buch. Ich gucke gerade mal, es hat knapp 400 Seiten. Und ich habe es an einem Tag durchgelesen, weil ich es nicht weglegen konnte. Und es hat mich, genau, einfach die Storyline hat mich total mitgerissen. Und dann fand ich auch die Themen, die drin behandelt werden, ganz toll. Und dann musste ich das einfach, also es war mir ein Anliegen, das dir weiterzuempfehlen.
Ja, es hat mich voll gefreut. Ich wusste davor gar nicht, dass Hengame einen Roman geschrieben hat. Wir haben es ja gerade schon in der Sendung besprochen, dass uns der Name vorher schon ein Begriff war quasi und wir uns auch davor schon über die Person ausgetauscht haben. Und umso mehr hat es mich dann gefreut, das zu erfahren und die Empfehlung von dir zu bekommen. Ich habe es mir dann, glaube ich, auch direkt einen Tag später in der Buchhandlung vorbestellt und es angefangen zu lesen. Ich muss aber ehrlich sagen, das erste Kapitel, das ist ja eher wie so ein Prolog oder so. Ich kann es auch gar nicht so richtig gut in die Handlung einordnen. Das hat mich erstmal so betroffen gemacht, den Atem mir weggelassen, dass ich dann das Buch ein paar Tage zur Seite legen musste und es nicht in einem Rutsch durchlesen. Weil das, also ich fand es richtig krass, den Anfang.
Ja, der Anfang, der ist auf jeden Fall sehr krass. Und ich glaube, wenn man das liest und weiß, das ist eigentlich so ein Krimi, dann macht es so Sinn. Aber ich glaube, wenn man das so, also ja, wie du sagst, ja, das lässt einem schon kurz den Atem stocken, so von den Gefühlen her. Ja. Aber so geht es ja dann auch nicht das ganze Buch weiter.
Ja, genau. Also es sind wirklich nur die ersten paar Seiten, die diesen Abschnitt im Leben, nenne ich es mal, beschreiben. Mhm. Aber wollen wir vielleicht einmal den Klappentext vorlesen, dass alle Hörerinnen und Hörer auch auf einem Stand sind?
Gerne.
Als die Polizei vor ihrer Tür steht, bricht für Nass eine Welt zusammen. Ihre Schwester Nushin ist tot. Autounfall, sagen die Beamten. Suizid, ist Nass überzeugt. Gemeinsam haben sie alles überstanden. Die Migration nach Deutschland, den Verlust ihres Vaters, die emotionale Abwesenheit ihrer Mutter, Nushins ungeplante Mutterschaft. Obwohl ein Kind nicht in ihr Leben passt, nimmt Nass ihre Nichte auf. Selbst als sie entdeckt, dass Nushins Geheimnisse hatte, schluckt Nass den Verrat herunter, gibt alles dafür, die Geschichte ihrer Schwester zu rekonstruieren, und erkennt, dass Nushin sie niemals im Stich gelassen hätte. Ja, in diesem Klappentext werden schon ziemlich viele Themen angesprochen, die dieses Buch aus meiner Sicht so vielschichtig machen. Wie geht's dir damit? Welche von den Ebenen irgendwie hat dich besonders mitgenommen?
Oh, ganz schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich fand es einfach gerade toll, dass das Buch so vielschichtig war und so viele Ebenen hatte und so viele Stränge, die ineinander reinfließen. Ich mag es irgendwie immer ganz gern, wenn Bücher oder so Charaktere in Büchern auch nicht so flach sind und nur eine Seite beleuchtet wird, sondern wenn so ganz viel zusammenfließt. Und ich mochte irgendwie vor allem, also ich mochte das irgendwie, weil es ist ja so ein Buch, das aus einer Perspektive geschrieben hat, die nicht so 100% meiner Lebensrealität entspricht. Ich wusste ganz viel irgendwie nicht über, also ich kann natürlich nicht komplett nachfühlen oder ich habe die Erfahrung nicht, wie es ist, nach Deutschland zu migrieren oder wie es ist, als migrantische Person queer zu sein oder generell, also so verschiedene Dinge einfach, wie das passiert. Und ich mochte das, dass diese verschiedenen Perspektiven aber dann auch so eingeflochten waren in den Erzählstrang, den ich voll irgendwo besser nachfühlen kann vielleicht. Also wie das von Familienmitgliedern sterben oder Konflikte innerhalb der Familie. Und ich glaube, so diese Vielschichtigkeit, dass es so Dinge waren, die konnte ich nachfühlen und Dinge waren, also Perspektiven, die für mich neu waren, aber die ich dadurch irgendwie so auch ganz gut einordnen konnte. Also das mochte ich voll.
Ja, das hat mir auch gut gefallen, weil ich sag mal, so eine Geschichte, eine Person stirbt, das ist ja jetzt nicht irgendwie was krass Neues. Also darüber gibt es ja richtig viele Geschichten, Bücher, Romane, Krimis, auch aus verschiedenen Perspektiven. Aber die Perspektive war wirklich auch neu für mich. Und so, worüber es eigentlich vordergründig geht, dieser Tod und die Bewältigung der Trauer, das spielt gar nicht so eine große Rolle in dem, wenn ich darüber nachdenke, was in dieser Geschichte passiert. Weil es einfach, wie du sagst, so viel mehr, so viel darüber hinaus ist und man gar nicht dieses klassische Ermitteln hat oder die Dialoge, die einem auch irgendwie aus Krimis und auch Fernsehkrimis so im Kopf sind, wenn man jetzt hört, es gibt einen Todesfall und die Kriminalpolizei ermittelt, dass es da so klassische Verhöre gibt oder diese ganzen Dialoge, die gibt es gar nicht, sondern die werden einfach schon mal als selbstverständlich hingestellt und es geht dann viel mehr um die ganzen Erfahrungen, die die Hauptperson quasi schon gemacht hat und in dieser Zeit dann macht. Was man da vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass es aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, eben von Nass, deren Schwester stirbt und in diesem Zeitraum beginnt quasi die Geschichte. Und dann gibt es aber immer wieder so Rückblenden auf die Kindheit von den beiden Schwestern und da eben auf die Geschichte, wie sie von Teheran nach Deutschland migriert sind. Und auch das ist keine so eine auf die Tränendrüse drücken Fluchtgeschichte, finde ich. Wie ging es dir mit der Erzählung der Flucht?
Also ich fand, sie hat, also die Erzählung hat so eine Ebene reingebracht, die so viel erklärt. Also was natürlich jetzt diese Zeit der Trauer nicht so richtig erklären kann. Also warum war da so diese Bindung da? Warum diese Kindheitsrückblenden haben einfach ganz viel erklärt, warum die heute dastehen, wo sie sind, was ja auch Sinn macht. Für mich diese Rückblenden haben irgendwie mir richtig ja nochmal ein tieferes Verständnis für die Charaktere auch verschafft und auch gerade für Nas. Es hat einfach nochmal so eine für mich richtig wichtige Ebene reingebracht.
Ja, man kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum auch die beiden Schwestern so eine enge Verbindung hatten. Zumindest wird sie im Buch so beschrieben. Aber trotzdem gab es natürlich Geheimnisse zwischen den beiden. Aber ja, ich muss sagen, auch bei der Fluchtgeschichte stand es jetzt gar nicht so im Vordergrund, warum sie unbedingt fliehen müssen oder wie das dann genau ablief, sondern es ging da auch mehr um das Innenleben der Hauptperson.
Genau, also das gilt generell für das ganze Buch. Also wie du sagst, so, es sind ganz viele verschiedene Dinge und ganz viel Zwischenmenschliches einfach. Also es geht auch nicht unbedingt nur darum, queer zu sein oder um Rassismuserfahrung. So, es kommt drin vor, aber es steht auch nicht im Vordergrund. Genauso, also es ist in dieser Trauerbewältigung irgendwie mit drinne und dieses Zwischenmenschliche steht halt ganz krass im Vordergrund und das war auch bei dieser Fluchtgeschichte natürlich so.
Mhm. Ja, ich finde, dadurch werden die Themen wie Rassismus oder rechte Gewalt auch so als ein Bestandteil des Lebens dargestellt und nicht als was, worüber man jetzt, also man muss natürlich im Speziellen drüber reden, aber es wird nicht so dir direkt unter die Nase gehalten, dass es jetzt Thema in diesem Buch ist, sondern es ergibt sich quasi so aus der Geschichte.
Was es für mich aber auch auf eine Art sehr, sehr krass gemacht hat, weil es so ein alltäglicher Bestandteil war, der einfach so gedroppt wird im Buch. Und es hat für mich halt nochmal so richtig klar gemacht, dass es für einige Personen halt einfach wirklich so der Alltag ist. Also wirklich einfach ein Bestandteil vom Leben ist der für mich gar keiner, also für mich ist es total weit weg und ja, ganz oft liest man ja dann irgendwie Artikel drüber oder sieht Dokus und denkt sich so, wow, krass. Und hier ist es halt einfach in einem Roman so eine Thematik, die, wie du sagst, nebenbei passiert. Und das finde ich halt auf eine Art auch sehr, sehr krass.
Ja, das ist wirklich so, auch wie du am Anfang gesagt hast, dass es so eine Perspektive ist, mit der du dich persönlich jetzt gar nicht so und ich mich auch nicht identifizieren kannst, einfach aus der Geschichte heraus. Aber das ist also eine Lebensrealität von mehreren Menschen, die auch hier in Deutschland leben, eigentlich abbildet, ja, dass man sich damit mal auseinandersetzt. Eine Sache, die auch einfach so präsentiert wird in der Geschichte, ohne es krass zum Thema zu machen, ist ja die Sexualität der Hauptperson. Sie ist lesbisch und für sie auch auf jeden Fall ganz normal, aber natürlich nicht für die Umwelt, für alle anderen Menschen. Obwohl, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, die ganze Geschichte ja in Berlin spielt. Zum Thema Sexualität geht es in dem Buch auch um Sexarbeit. Ein Thema, das bei uns in der Gesellschaft ja eigentlich noch ein Tabu ist. Wie findest du, wurde das verarbeitet im Buch?
Ich glaube, es war halt auch so was, so, das muss sie irgendwie machen. Also wurde es, also ich glaube, es wurde jetzt nicht krass kritisch irgendwie reflektiert, also oder generell reflektiert. Ich glaube, das war halt so eine Sache, die so einfach auch Teil der Handlung war.
Ja. Ja, also ich denke schon, dass es aus finanziellen Gründen quasi für sie eine Einnahmequelle war, aber sie wurde jetzt nicht dazu gezwungen, Sexarbeit zu machen, sondern das war ihre Entscheidung und das hat ja auch sowas Empowerndes auf jeden Fall als ein Thema innerhalb des Feminismus, was zwar diskutiert wird, aber wozu eigentlich progressive queerfeministische Personen eine Haltung haben, die dem entspricht, wie es auch im Buch behandelt wird, nämlich einfach als Arbeit, als Einnahmequelle, wofür sich Frauen und eigentlich alle Personen frei entscheiden können.
Genau, wenn es die Möglichkeit gibt, sich frei dafür zu entscheiden. Ich glaube, es gibt auch leider noch wahnsinnig viele Leute, die sich nicht frei entscheiden können. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es die Diskussion gibt. Aber auf jeden Fall die Perspektive, die du gerade dargelegt hast, die kommt auf jeden Fall auch in dem Buch vor.
Ja. Nushin, die verstorbene Schwester, hat ja auch eine Tochter, die ist 14, als die Mutter stirbt, mit der Trauer umzugehen und sie braucht eine Bezugsperson oder ja einen gesetzlichen Vormund mindestens mal. Und da entspinnt sich eine kleine Rivalität zwischen ihrer Oma und ihrer Tante, die die Hauptperson ist. Nas zieht jedenfalls zur Tochter von Nushin, die verstorben ist. Und in ihrer ersten Nacht wird sie von einem Albtraum geplagt, möchte ich mal sagen. Ein Bestandteil dessen ist auch eine Songzeile, und zwar von Bring Me to Life von Even Scenes. Willkommen zurück bei Störfleck auf Radio Störfunk, heute mit Ausgabe Nummer 5 von Literaturtalk on Air. Wir sprechen über Ministerium der Träume. Es geht um einen Trauerfall, der hier bewältigt wird von der Hauptperson Nasrin. Wir haben gerade Bring Me to Life gehört, ein Song, der auch in den Träumen der Hauptperson auftaucht, und zwar als sie die erste Nacht in dem Zuhause ihrer Schwester verbringt und im Anschluss wird die da auch von Schlaflosigkeit geplagt. Also ein Song, der das ganz gut aufgreift. Mit mir in der Sendung ist heute Marleen und wir haben schon das Buch jetzt in den höchsten Tönen gelobt irgendwie. Ja, wir haben gesagt, was uns gut gefällt, aber gibt es denn auch was dir nicht so gut gefällt, Marleen?
Ja, also ich glaube, glaube ich immer, dass irgendwas einem aufstößt und für mich persönlich war das der Umgang mit Parvin, also mit der Nichte, und ich verstehe voll, dass Nas also überhaupt nicht gewöhnt ist, sich um jemand anderes noch mitzukümmern und sich auch da erstmal nach sich selber gucken muss, und ich habe da voll Verständnis, also ich hatte da voll Verständnis für oder habe es auch immer noch, also für diese Figur, aber so der Umgang auch als es um die Auflösung des Falls ging, genau den Umgang habe ich nicht ganz, also es hat sich auch nicht ganz in mein Bild eingefügt, weil es da auch sehr gewaltvoll dann wurde und das konnte ich irgendwie so nicht richtig verstehen. Und da habe ich auch, glaube ich, kurz eine Pause gemacht und einen Spaziergang und habe mich danach aber wieder hingesetzt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Und da habe ich mich auch so gefragt, warum das drin war und warum es jetzt nötig war, die Ebene noch mit reinzubringen. Und ich habe auch immer noch keine Antwort darauf. Vielleicht fällt dir was ein, aber das fand ich irgendwie, ja, das hat sich irgendwie nicht so ganz in mein Weltbild eingefügt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht genau, welche Stelle du meinst bei der Auflösung des Falls. Also das Ende ist mir irgendwie auch gar nicht mehr so präsent. Man muss sagen, ja, es gibt irgendwie auch so eine Art von zwei Teilen in dem Buch. Also so empfinde ich das. Einmal eben dieses introvertierte mit sich selbst klarkommen, der Ich-Erzählerin, den Trauerfall zu bewältigen und dann eben dieses Rausgehen und Außen irgendwie nach einer Lösung für den Fall zu suchen. Und für mich persönlich war auch der erste Teil irgendwie stärker, der beschäftigt mich mehr als der zweite, in dem sie da noch auf eine Art Roadtrip geht.
Den fand ich persönlich, also ich fand jeden Teil eigentlich mega krass gut. Ja. Also mega krass gut. Ich fand jeden Teil echt gut und hatte so alles seine Stärken und ich fand es halt auch spannend, gerade bei diesem Roadtrip, weil da glaube ich ganz viel aus der Vergangenheit nochmal hochkommt und man noch mehr Verständnis dafür bekommt. Die Stelle, die ich gemeint habe, war, als sie mit einer Jugendfreundin zusammen ihre Nichte entführt und vorzeigt, richtig krass und das mehrmals und das finde ich irgendwie sehr krass und es ging halt in dem Moment darum, schnell Infos aus der Nichte rauszubekommen, aber ich frage mich da so ein bisschen, ja, warum jetzt auf einmal diese gewaltvolle Ebene noch mit reinkam. Das hat sich für mich irgendwie nicht erschlossen.
Wow, ja, jetzt, ich weiß nicht, wie ich das irgendwie gerade vergessen konnte mit der Entführung, aber ja, das ist echt krass und passt, wie du sagst, auch nicht zu dem, wie sie vorher quasi mit der Nichte umgegangen ist.
Ja, wobei in der Entführung ist ja schon auch relativ passiv am Anfang und das passt schon rein, weil sie war ja die ganze Zeit sehr passiv irgendwie. Ja. Aber halt, ja, ich fand das irgendwie so krass, warum diese Gewalt irgendwie noch mit reinkommt. Also aus welchem Grund oder warum es sein musste, dass das jetzt noch behandelt wird. Und
ja, ich glaube, das ist eine Frage, die irgendwie offen bleibt und vielleicht auch so die Ratlosigkeit, mit der wir jetzt hier zurückbleiben, so ein bisschen gewollt ist, weil man nicht alles im Leben nachvollziehen kann.
Ja, total. Und das finde ich auch gerade irgendwie das Starke auch an der Figur, dass man jetzt auch nicht alles so zu 100% unterschreibt, was sie tut. Also ich habe auch voll oft gedacht, so, oh, was machst du da? Aber ich meine, es sind Menschen mit anderen, einfach anderen Situationen. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie ich in der Situation reagiert hätte. Vielleicht hätte ich es genau gleich getan. Das finde ich auch irgendwie das Starke, dass man der Protagonistin auch mal widersprechen kann, weil ich habe gerade als Jugendliche ganz viele Romane gelesen, wo die so richtig glatt waren und wo alles so richtig perfekt an diesen ProtagonistInnen war. Und dass es jetzt nicht so ist, finde ich eigentlich auch mega cool, dass man auch so reflektieren kann, ah, was machen die da und warum eigentlich und genau.
Ja, an manchen Stellen kommt es ja auch, also sagt die Ich-Erzählerin das auch ein bisschen über sich selber, dass sie sich selbst irgendwie komisch findet, sie sich nicht perfekt findet und so. Das finde ich gut, weil man hat in anderen Büchern manchmal so das Gefühl, dass die Menschen, die Charaktere da so selbstgerecht sind und das regt mich dann irgendwie ein bisschen auf. Mhm. Aber was ich tatsächlich jetzt vor allem im zweiten Lesen, was mich da so ein bisschen stutzig gemacht hat, wir hatten es ja vorher schon davon, dass es manchmal diese Rückblenden gibt in die Kindheit von den beiden Schwestern und da ist sie so 9, 10, 11, 12, so in diesem Zeitraum sind immer diese Rückblenden und es kommt mir so vor, als wäre sie da gedanklich schon genau auf dem Stand, auf dem sie dann auch quasi in der Jetztzeit ist. Also auch da schon so reflektiert ist und wo ich mich halt frage, ob man das wirklich als Neunjährige wirklich schon so krass bedenkt. Andererseits kann auch das ja angelegt sein in der Geschichte. Also, dass wir den Eindruck gewinnen oder auch nicht und dann irgendwie denken, ja gut, was halt in diesem Buch steht, sind trotzdem alles die Gedanken von der Person in ihren 30ern, würde ich mal sagen. Oder was schätzt du denn, wie alt Nass in der Geschichte ist?
Oh, das kann ich gerade gar nicht einschätzen. Das ist ein zu weit weg. Ich frage mich auch gerade mit den Rückblenden. Also ich weiß, ich bin mir gerade gar nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich habe das gar nicht so unbedingt wahrgenommen. Aber vielleicht, ich habe gerade, vielleicht guckt ja auch Nass nochmal aus ihrer jetzigen Perspektive da drauf und erinnert sich zurück.
Ja.
Aber ich müsste das gerade nochmal lesen. Ich habe das gerade nicht so präsent, weil ich das nicht so wahrgenommen habe. Vielleicht muss ich das mit der Sicht nochmal lesen.
Ja, das wäre auch irgendwie so eine Lösung, die ich mir jetzt halt überlegt habe, weil ich es irgendwie für unrealistisch halte, dass man als Neunjährige so krass reflektiert ist und irgendwie verantwortungsbewusst. Das kam mir ein bisschen komisch vor, aber so versuche ich das in meinem Kopf zu lösen. Vielleicht ist doch gar keine Kritik.
Ja, Kritik, also es war jetzt auch also offene Fragen oder was hat einen stutzig gemacht. So ja, sehr voll gut, auch darüber zu reden.
Nach etwas Musik wollen wir dann auch hier noch weiter über sprachliche Aspekte reden, die uns in diesem Buch aufgefallen sind. Not Gonna Get Us. Und im Störfleck sprechen wir jetzt in unserer Literatursendung Literaturtalk on Air noch über die sprachlichen Aspekte des Romans, über den wir heute schon inhaltlich einiges besprochen haben. Marleen, wie hat es dir denn gefallen?
Sehr gut. Ich hatte das Gefühl, dass es sehr kurzweilig zu lesen war. Es war sehr, sehr flüssig geschrieben. Und was mir sehr gut gefallen hat, war, dass gegendert wurde mit Doppelpunkt, meine ich.
Mhm, ja, so habe ich es auch noch in Erinnerung.
Und das fand ich sehr toll. Also das ist mir beim ersten Mal lesen aufgefallen. Also als ich so gesehen habe und habe mich irgendwie ein bisschen drüber gefreut. Und dann war es aber irgendwie, also ich glaube, ich bin es auch schon gewöhnt, aber dann war es für mich so trotzdem sehr flüssig einfach und ich habe es irgendwann gar nicht mehr wahrgenommen. Und du hattest vorher auch noch so eine gute Anmerkung dazu. Magst du die noch teilen?
Ja, also ich fand das auch, mich hat es auch zum Lächeln gebracht, als mir zum ersten Mal aufgefallen ist, dass gegendert wird mit dem Doppelpunkt. Und ich war mir dann auch gar nicht sicher, gab es jetzt schon mal einmal, wo was gegendert wurde? Und weil es kam mir so spät im Buch vor, also es war irgendwo Seite 30 oder noch weiter hinten. Davor ist mir nicht aufgefallen oder es kommt tatsächlich nicht vor. Und ich finde, das ist auch irgendwie eine Stärke, wenn man das kann, so Begriffe zu umgehen. Also dieses generische Maskulinum einfach weniger zu benutzen, sondern gleich eine inklusive Sprache zu haben, damit Gendern auch gar nicht nötig ist, um eben die Sprache inklusiv zu machen. Und deshalb finde ich auch so die Sprache irgendwie total generisch. Also ich kaufe das der Ich-Erzählerin auch ab, dass sie wirklich diese Gedanken so hat. Da sind auch irgendwie Begriffe drin, die sie selbst so für sich irgendwie auslöst. Wir hatten es ja gerade auch im Vorgespräch nochmal davon, was sie auch für Wörter für andere Menschen hat. Zum Beispiel Annikas sind bei ihr einfach weiße Frauen, die sie auch Supermoms nennt oder so und da aber einfach ein bisschen unreflektiert sind, gerade was Queerness oder Antirassismus angeht. Okay. Und deshalb kaufe ich das auf jeden Fall Nasrin sehr ab.
Total. Und also nicht nur, dass ich es abkaufe, es ist mir auch richtig lange nicht aufgefallen, einfach. Also so, es ist mir aufgefallen, dass gegendert wird und das so, aber mir ist auch, wie du sagst, so auf Seite 30 dann auf einmal so, jetzt wurde gerade gegendert und so, wie war das eigentlich vorher? Und dann merkt man so, es wurde umgangen, aber ich hatte jetzt nicht, während ich das gelesen habe, dachte ich, die Person versucht gerade krampfhaft das zu umgehen, sondern das war total flüssig.
Ja, und absolut.
Also als gegendert wurde, im Hinterher dann nochmal mehr eigentlich, später drüber nachdenken.
Was für mich auch noch mit da reinspielt, dass ich das der Ich-Erzählerin abkaufe, dass es ihre Sprache ist, so sind teilweise die persischen Begriffe, die mit reinkommen oder so Teile von Dialogen, die da auf Persisch stehen. Und wenn zum Beispiel die Ich-Erzählerin mit ihrer Mutter spricht, die eben selbst kaum Deutsch kann, mit der sie sich immer so auf Persisch unterhält. Und auch das war für mich total generisch. Das hat sich voll gut eingeschmiegt. Vor allem, wenn man dann auch nicht irgendwie so eine plumpe Übersetzung dahinter hatte, sondern es wurde einfach nochmal auf Deutsch quasi wiedergegeben. Und ich fand das total schön, eine voll schöne Möglichkeit. Glaube ich, habe ich auch davor noch nie so gesehen, dass es sich auch so durchs ganze Buch durchzieht. Also es hat mir sehr gut gefallen. Und möchtest du, Marleen, jetzt noch dein abschließendes Fazit zu Ministerium der Träume ziehen?
Ja, ich fand Ministerium der Träume von Kengami ein richtig mitreißendes Buch, das ich spannend und ja kurzweilig und flüssig zu lesen fand. Und ich habe diese Vielschichtigkeit, diese Ebenen sehr genossen und dass ProtagonistInnen halt nicht so allglatt sind, sondern dass es auch irgendwie Momente gibt, in denen man die nochmal hinterfragt oder auch die Handlung hinterfragt und sich aber auch selbst hinterfragt und wie man Prioritäten eigentlich setzt.
Vielen Dank, dass du dieses Buch bei mir hier zum Literaturtalk on Air mitgebracht hast und wir uns hier unterhalten können. Ich bedanke mich wirklich sehr für deine Zeit und deine Empfehlung. Du hast sie auch mir schon empfohlen und ich würde sagen, es hat meinen Horizont, meinen literarischen Horizont auch mit erweitert.
Wow. Ja, danke auch für die Einladung. Ich hatte jetzt auch meinen Spaß.
Das freut mich.
Auch nochmal toll drüber zu reden und auch deine Perspektive nochmal zu hören dazu.
Ja, ich finde auch, das macht es nochmal, also ich will es am liebsten jetzt gleich nochmal lesen, ja, und nochmal deine Aspekte, die du hier angesprochen hast, nochmal wiederentdecken. Zum Abschluss will ich dir jetzt noch einen Songwunsch erfüllen von Patti Smith, When Doves Cry.